Servus zusammen zu einer neuen Begegnung hier im Jackpot. Mein Name ist Jack und gemeinsam begegnen wir Menschen aus meiner Welt, von denen ich überzeugt bin, dass man diese Geschichten hören sollte. Heute bin ich mit Yoshi im Gespräch. Weniger über ihn persönlich, sondern vor allem über einen wirklich spannenden Verein, den ich euch heute näher bringen möchte. Die Bewegung nennt sich Kein Bock auf Nazis. Wie unschwer zu erkennen ist, richtet sich diese Initiative klar gegen rechts. Gegen Nazis, gegen Faschismus und gegen Hass. Es war eine prägnante und super nette, gleichzeitig auch inspirierende Begegnung mit dem Gründer, der aus einer Band, ich glaube eine Punkband oder Rockband, heraus ein Zeichen setzen wollte und nun seit, ich glaube, fast 20 Jahren mittlerweile daran arbeitet, dass diese Bewegung wächst. Wir sprechen über Nationalsozialismus, die problematische Rolle der AfD und den zunehmenden Rechtsextremismus. Diese Begegnung ist das erste Mal in digitaler Form, also nicht live hier bei mir im Studio. Jetzt aber direkt rein in die Begegnung mit Yoshi von Kein Bock auf Nazis.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie genau ist denn das Ganze entstanden?
Also wir haben 2006 diese Kein Bock auf Nazis Kampagne gestartet. Den gemeinnützigen Verein haben wir erst vor ein paar Jahren gegründet. Bis dahin haben wir das sozusagen selber einfach so gemacht, ohne eine eigene Vereinsstruktur. Ich habe die Kampagne damals gegründet. Ich spiele auch in so einer Band und dann wollten wir noch mehr tun als Musik machen. Und unser Eindruck damals war, was auch real so war, dass so 2006 haben sich kaum Medien und so haben sich kaum oder Gesellschaft hat sich wenig für das Thema Rechtsextremismus interessiert. Das kann man sich aus heutiger Sicht kaum noch vorstellen. Aber damals war das wirklich so eine Flaute. Es gab kaum irgendwie Medien, die große Berichte oder Reportagen dazu gehabt haben, außer jetzt so, sagen wir mal, die Taz und so, klar, aber die großen Medien nicht. Und außer so in der linken Szene im weitesten Sinne bei Punkbands und so und Antifa, die waren natürlich an dem Thema dran, aber in der Gesellschaft war das nicht so wichtig. Wir hatten damals den Eindruck, man muss da mehr Öffentlichkeit für schaffen und junge Leute motivieren, sich gegen Rechtsextremismus zu engagieren. Und dann haben wir Kein Bock auf Nazis gestartet. Und wichtig war uns, dass das offen und nett und niedrigschwellig und auch popkulturell ansprechend ist, die Kampagne. Und das wirst du ja, wenn du unsere Sachen so angeguckt hast, wahrscheinlich auch sehen, dass unsere ganze Webseite, unser ganzes Auftreten ist schon sehr ja, popkulturell und bunt und nicht irgendwie so zugeknöpft. Also weder Bundeszentrale für politische Bildungsstyle mit erhobenem Zeigefinger noch linkes Jugendzentrum im Keller. So, wir sind irgendwo in der Mitte dazwischen.
Was genau waren bei dir der Auslöser 2006? Also, hast du irgendwie bestimmte Begegnungen oder war das eher so ein Gefühl, Mann, da muss man was machen?
Also, ich persönlich beschäftige mich schon immer irgendwie, das Thema Gerechtigkeit interessiert mich, hat mich schon als Schüler immer sehr interessiert und auch immer das, die Frage, wie kann es sein, dass Menschen so böse Dinge tun? Also, Schule, Nationalsozialismus und so als Thema. Da hat mich schon immer interessiert, wie kommt das, wie kann es sein, dass ein Mensch sagt, andere Menschen mit einer Behinderung zum Beispiel, wo wir gerade drüber gesprochen haben, oder mit einer anderen Hautfarbe oder so, sind unwertes Leben und die bringen wir jetzt um. Das konnte ich nie verstehen, wie das sein kann, dass man so tief in diese Ideologie einsteigt, dass man das halt ernsthaft glaubt, dass es okay ist, ja, jemanden letztendlich umzubringen, weil der einem, wenn man so will, nicht in Kram passt. Und das ist ja eine wahnsinnige Ungerechtigkeit, die hat mich schon immer sehr aufgebracht. Und ich fand schon dann sehr früh, dass es gut und richtig ist, sich gegen Nazis und Rechtsextremismus zu engagieren. Und ich finde es auch cool, wenn junge Leute, oder nicht nur cool, sondern natürlich auch richtig und wichtig, wenn junge Leute in dieser Welt bei uns aufwachsen, da bei diesem Thema einen guten, klaren Grundkonsens haben, dass Nazis Arschlöcher sind, Rassismus nicht okay ist und die Demokratie verteidigt gehört. Und jetzt ist es ja leider relevanter denn je. Also später kam dann die Selbstenttarnung des NSU. Das war ja so ein richtiger Knall, ne? Also das war ja schlimmer als selbst die die engagierteste Antifa-Gruppe es sich vorstellen hätte können, was für ein Wahnsinn diese Neonazis da aus dem Untergrund mit diesen Attentaten tun würden, ohne dass es jemand mitkriegt. Und dann war das Thema Rechtsextremismus und tödliche Nazi-Gewalt wieder auf dem Tisch, zum Glück. Oder leider, wie man's sieht. Und jetzt durch AfD und den ganzen Rechtsruck natürlich auch nochmal auf eine ganz andere Weise. Wobei das ja auch fließend ineinander übergeht, ne? Also der Lübcke-Mörder in Kassel war ja auch glühender AfD-Fan und auch auf AfD-Veranstaltungen und so. Mhm.
Ihr macht ja unglaublich viele Aktionen, die ich so gesehen habe. Welche Aktionen und Kampagnen jetzt mal für dich persönlich waren für euch so die bisher überraschendsten in der Wirkung?
Ja, also überraschendst in der Wirkung war wirklich diese Drohnenshow. Wir haben ja zweimal so eine Drohnenshow gemacht, wo wir so ganz große Bilder an den Himmel gebracht haben mit 200 Drohnen. Und das haben wir einmal im Rahmen einer Demonstration gemacht im Ruhrpott und einmal jetzt bei einem großen Festival. Und klar, das sieht cool aus, ist irgendwie abgefahren, aber die Leute sind im Netz halt durchgedreht. Ne? Das ist total viral gegangen, die Leute haben das wahnsinnig gefeiert. Wir dachten schon, ja, ist echt eine flotte Idee und cool, haben uns so gefreut, dass wir darauf gekommen sind. Und das alles, das war ja, ist ja eine wahnsinnige Arbeit, sowas vorzubereiten und zu programmieren. Da hat uns die Firma immer die Ideen zurückgeschickt, wie sie das dann programmiert haben. War dann auch cool, dass alles geklappt hat, aber das Echo war wirklich enorm. Das war wirklich wunderschön. Freut uns sehr, dass so viele Leute das gefreut hat und so vielen Leuten das so Mut gemacht hat. Ein ganz großer Teil unserer Arbeit ist ja Mut machen. Ich kann nicht, es brennt in, sagen wir mal, 100 Städten in Deutschland, ja, wo jeden Tag irgendwelche Menschen mit Migrationshintergrund oder linke Jugendliche angegriffen werden, wo echt dringend was passieren muss, aber ich kann ja nicht überall sein, aber ich kann versuchen, den Leuten Mut zu machen, indem wir mit keinem Bock auf Nazis sagen, wir sehen euch, wir unterstützen euch so gut wir können und so, und genau, dieses Mut machen ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit.
Mhm. Habt ihr in dem Zuge auch mal Kritik oder vielleicht sogar Anfeindungen irgendwo erhalten für irgendwelche Aktionen?
Klar, wir kriegen jeden Tag irgendwelche Morddrohungen von Nazis, die sagen, euch scheiß Juden hängen wir demnächst auf, sobald die AfD an der Macht ist. Damit haben wir jeden Tag zu tun. Aber das ist auch nicht.
Wie geht ihr mit dem so um? Oder kümmert euch nicht wirklich?
Nee, das bringt nichts. Weißt du, wir sind hier angetreten, um was zu verändern, um was zu tun, um uns gerade zu machen, um klare Kante zu zeigen. Wirklich, wenn der Faschismus jetzt kommt, wir sind da. Wir knicken nicht ein, wir hören nicht auf, wir gehen nicht weg. Und dann muss man auch so ein paar Morddrohungen und böse Briefe und so aushalten. So ist die Welt. Natürlich haben wir gewisse Sicherheitsvorkehrungen, wir sind ja nicht blöd, aber ich sitze jetzt nicht und heule, weil ich wieder so einen Brief bekommen habe. Damit muss man leben, das ist die gesellschaftliche Situation und wir werden da nicht uns einschüchtern lassen von sowas.
Mhm. Richtig gut. Was sind eure langfristigen Ziele und wie kann man auch Teil eurer Bewegung werden, eurem Verein?
Das langfristige Ziel ist selbstverständlich, dass es so einen gesellschaftlichen Grundkonsens gibt gegen Rechtsruck, gegen Rassismus und gegen Nazi-Gewalt. Keine Ahnung, ob wir da noch in meinem Leben hinkommen werden zurück, das wäre sehr schön. Aber grundsätzlich finden wir es wichtig, dass es eine engagierte, nicht rechte Jugendkultur gibt. Und ich glaube, da kann man schon noch viel reißen, gerade mit den Künstlern und Künstlerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ne? Also von Deichkind über die Toten Hosen bis zu den Ärzten und Beatsex und sonst wen, wir arbeiten da mit vielen zusammen. Und ich habe schon das Gefühl, also es steht ja außer Frage, dass Kulturschaffende, gerade Musik, einen extrem großen Einfluss auf junge Leute hat. Ne? Also junge Leute identifizieren sich mit ihren Künstlern und hören, was die sagen, und das ist schon wichtig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir mehr und mehr Künstler, die das teilweise auch selber machen, aber teilweise wir mit denen irgendwas machen, dass sie sich stärker positionieren oder mehr öffentlich positionieren, glaube ich schon, dass das einen Einfluss auf junge Leute haben kann, dass die so aufwachsen, so sozialisiert werden, ne? Dass für sie selbstverständlich ist, dass ein Nazi-Aufmarsch in ihrer Stadt nicht in Ordnung ist. Da muss sozusagen klar sein, hey, da ist ein Nazi-Aufmarsch, da gehe ich ja mit meinen Freunden hin, um dagegen zu protestieren. Das wäre schon etwas sehr Schönes, wenn wir das hinkriegen würden, dass ein hoher Prozentsatz von jungen Leuten genauso am Start ist. Und mitmachen kann man bei uns in dem Sinne, dass wir sind und wollen eigentlich immer nur eine Starthilfe sein. Wir wollen gar nicht, dass, also sehr verkürzt gesagt, wollen wir gar nicht, Jack, dass du bei uns mitmachst, sondern wir wollen, dass du dein Ding machst und wir nur eine Starthilfe geben mit Tipps oder irgendwas oder dich irgendwie motivieren. Weil unsere Vorstellung ist, dass Leute selber anfangen, in ihrem Ort was zu tun. Ein Konzert gegen rechts, eine AG gegen rechts, eine Demonstration oder einfach mal wieder irgendwo hingehen und klare Kante zeigen. Darum geht's eigentlich. Und jeder kann sich bei uns melden und sagen, hey, bei uns ist eine Demo oder ich will was machen, dann schicken wir dem kostenlos Material, je nachdem, was die so brauchen. Da gibt's auch einen eigenen Flyer, wo nur drin steht, was kann man denn so tun? Was kann jeder tun? Und das hilft Leuten einfach, irgendwas zu starten. Und das wollen wir. Manchmal schreiben uns Leute, ey, bei mir im Ort sind ganz viele Nazis. Bitte schickt mal 4 Reisebusse und macht eine Demo. Dann sagen wir immer, nein, das machen, du machst die Demo. Aber wir könnten dir die Poster drucken, wenn du das nicht bezahlen kannst oder so. Also darum geht's. Wir wollen Leute unterstützen, selber etwas zu tun. Aber wir wollen denen nicht irgendwie alles wie so ein Kindermädchen an die Hand geben.
Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, die Einstellung, weil ja die Menschen selbst aktiv lernen müssen, aktiv zu lernen.
Absolut. Und das umzusetzen. Wir sind kein Service-Dienstleister, der dir die Demo vor die Tür stellt. Das ist auch, wie soll das real gehen? Ist ja auch Quatsch. Absolut. Selbst wenn ich das wollte, das ist nicht.
Du hast es vorher angesprochen schon, diese Drohnenschau, ich glaube FCK, AfD war das ja, gell? Vor allem die große unter anderem, was man gesehen hat.
Es sah toll aus.
Genau, super, ja. Das sind natürlich geniale Marketing- und Social-Media-Strategien, sage ich mal, um sowas zu machen. Oder es braucht kreative Strategien, um das Ganze dann auch irgendwo viral zu schießen. Wie entwickelt ihr diese Stories, die möglicherweise viral gehen? Und bleibt ihr dann auch in einer gewissen Ernsthaftigkeit oder ist es eben durch dieses Rock-Poppige, wie auch immer, oft auch mal so ein bisschen einfacher zu nehmen?
Also grundsätzlich klar, wir sind immer für ein niedrigschwelliges Angebot. Unsere Flyer versuchen wir sehr einfach und klar zu schreiben. Wir wollen nicht in so einen wissenschaftlichen Sprech, der junge Leute total abtönt. Das hilft nicht. Die lesen es nicht. Das muss man einfach sagen. Ja. Und wir wollen auch das Engagement gegen rechts als cool, frisch, jung und ja, vielleicht auch mal fröhlich wahrgenommen wird. Ich finde das positiv. Es muss nicht immer. Natürlich ist der Inhalt am Ende ernst. Aber wie man es rüberbringt, das muss nicht immer total schlimm und ernst sein und jetzt alle mal herhören. Das muss auch locker kommen, damit das funktioniert. Und zu deiner anderen Frage, ja, wir sind hier 11 Festangestellte im Team und wir haben sehr viele, sehr schlaue Köpfe. Und ich habe immer das Gefühl, wenn wir uns zusammensetzen und sagen, wir brauchen jetzt eine zündende Idee für den und den Event, da kommt eigentlich immer irgendwas bei raus. Und mal ist es der Megaknaller, mal ist es okay Sache und ja, klar, ich finde auch, das hat viel, muss man einfach sagen, das ist, hat was mit Marketing-Ideen zu tun und so und das ist auch okay, weil wir wollen ja, dass möglichst viele Leute erreicht werden und da braucht man auch witzige, schlaue, neue, kreative Ideen. Und da habe ich zum Glück die richtigen Leute um mich rum, die mir helfen, sowas zu finden.
Ja, ein wichtiges Team ist immer sehr, sehr wichtig. Und wie balanciert ihr dann zwischen kreativen, aufmerksamkeitsstarken Kampagnen oder Ideen mit der klaren antifaschistischen Botschaft?
Also das ist für mich gar kein Widerspruch, sondern eine Frage, wie verpackt man das cool und nett? Also wir sind in der Haltung ja so ganz klar und auch unsere Optik ist meist klar. Und wir finden es auch immer sehr gut, also da nicht in so einen peinlichen pädagogischen Sprech zu verfallen. Ne? Wir sagen nicht, ja, aber die Welt ist doch bunt, sondern wir sagen, Die Leute von der AfD sind Arschlöcher. Und da wir keine staatlichen Fördergelder kriegen und nichts, uns kann niemand Druck machen. Ich kann hier im Interview sagen, die AfD ist ein Haufen von Rechtsextremen und Rassisten und Antisemiten und Frauenfeinden. Und diese Partei von ätzenden Leuten sollte aus dem Bundestag fliegen. Das kann ich hier einfach sagen. Und kein Ministerium oder so schreibt mir nächste Woche einen Brief und sagt, oh, das geht aber nicht, dann sind eure Fördergelder in Gefahr. Und diese Freiheit, die wir haben, die benutzen wir natürlich auch. Und deshalb steht auf unseren Flyern auch, kein Bock auf Nazis und nicht, eine rechtsextreme Ideologie ist sehr gefährlich für die Demokratie, weil jeder 16-Jährige sagt, bitte was, das ist sau langweilig.
Absolut, genau deswegen habe ich mich auch entschieden, mit euch oder mit dir heute eine Aufnahme zu machen. Ich habe immer so das Gefühl, dass diese Vereine oder diese Bewegungen immer sehr weit weg sind von hier, von uns, von Bayern. Also ganz, ganz viel passiert eher so im Norden. Man hat natürlich auch ganz klar irgendwo nordöstlich irgendwo mehr mit Neonazis, mit Rechten, wie auch immer, zu tun. Das sieht man auch jetzt von den Wahlergebnissen von der AfD. Bei uns unten ist es eher so sehr konservativ, aber dennoch kann natürlich irgendwo im Ruhigen, im Stillen noch was schlummern, sage ich jetzt mal. Wie ist es bei euch so, wo hörst du besonders viele Stimmen raus oder ihr, wo ist vor allem der Rechtsruck zu hören?
Naja, also man liest ihn ja jeden Tag in der Zeitung, ne? Wir beobachten natürlich aufmerksam alles, was in der Presse zum Thema Rechtsextremismus kommt, und da kommt ja gefühlt jede Woche eine neue Hiobsbotschaft, also keine Frage, wir sind da gerade in sehr harten Zeiten, was alles Engagement gegen rechts angeht und alle Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung und Angriffen von rechts betroffen sind, haben es gerade echt nicht leicht. Und zwar auf zwei Ebenen. Die AfD geht total ab. Menschen, die AfD-Sympathisanten sind, sind natürlich, jede Verwaltung, jede Polizei, jede Sicherheitsbehörde, jedes Gericht ist ja auch ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Irgendwo müssen die 25% AfD ja sein. Das heißt, wir haben jetzt immer mehr in Behörden, Verwaltung und so weiter Leute, die die AfD gut finden. Und das sind dann Leute, die alles Engagement gegen rechts fertig machen wollen. Das ist schon eine schlimme Ausgangslage. Und da geht es auch um Fördergelder, da geht es um Jugendzentren, um Arbeit gegen rechts, um Lehrer an Schulen. Wie werden die drangsaliert, wenn die sich öffentlich äußern? Was kann die Bundeszentrale für politische Bildung noch in ihre Broschüren schreiben und so? Ja, das geht ja bis dahin. Das ist die eine Seite. Und dann hast du auf der anderen Seite die militante Neonazi-Szene, die sich durch diese Erfolge der AfD und den Umfrageergebnissen noch stärker als Ausführer des Volkswillens fühlt. Und die Neonazis denken ja, wir setzen das um, was ja eigentlich die Menschen da wollen. Und je höher die Umfrageergebnisse für rechte Ideologien sind, desto mehr fühlen die sich befeuert. Und das merken wir in den letzten Monaten und Jahren immer stärker. Es gibt immer mehr Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, auf linke Jugendzentren. Es gibt immer mehr Angriffe. Es wurde ein CDU-Politiker exekutiert mit Pistole am Kopf von einem Rechten. Das muss man sich mal vorstellen. Genau, und ich fürchte, diese Entwicklung wird halt in den nächsten Jahren nicht besser werden, sondern diese Angriffe werden weiter eskalieren, und die Gesellschaft muss eigentlich jetzt viel stärker schauen, wie nehmen wir jetzt alle in Schutz, die als erstes von rechter Gewalt betroffen sind. Und das sind einfach Menschen mit Migrationshintergrund, linke LGBTQ-Menschen, CSDs, das gab es früher nicht. Dass Nazis versuchen, einen CSD anzugreifen. Das waren immer diese Szenen, die man aus Osteuropa gesehen hat, ne? Wo irgendwelche polnischen Hooligans versuchen, einen CSD anzugreifen und alle zusammenzuschlagen. Jetzt haben wir so eine Situation, noch nicht ganz so dramatisch, aber es gibt in vielen Städten inzwischen Neonazi-Gruppen, die gegen einen CSD protestieren. Und wäre die Polizei nicht da, würden die mit Sicherheit sehr gerne diese Menschen totschlagen oder mindestens schwer verletzen, weil sie eine andere sexuelle Orientierung haben. Das muss man einfach so sagen.
Warum ich da jetzt genauso, nicht vehement, aber schon eher intensiv nachfrage, bei uns unten im Süden von Bayern, da ist es noch nicht zu sehr angekommen. Also wir haben eher ganz, ganz kleine oder wenige Fälle. Ich persönlich kenne kaum jemanden. Bei uns ist es eher, ich glaube auch durch die Vielfalt, sage ich jetzt mal, dadurch, dass sie, bei uns gibt es recht wenig Transmenschen oder die, wo sich laut geoutet haben. Und deshalb, glaube ich, gibt es bei uns dieses ganze, den ganzen Rechtsruck, oder wir merken von dem Rechtsruck noch nicht zu viel. Wir sind noch nicht zu sehr selbst betroffen. Deswegen ist es aber für mich umso wichtiger, auch hier irgendwo das Ganze zu kommunizieren und kundzutun, dass man, das ist ähnlich mit der Klimakrise, wie auch immer, dass man es nicht durch andere Probleme einfach vergessen sollte, sondern trotzdem immer die eine oder die andere Hirnhälfte für das Thema noch offen hat, so ungefähr. Du Joschi, welche Rolle spielt denn die Politik eurer Meinung nach bei der Prävention von Rechtsextremismus? Und wo genau seht ihr da vielleicht Defizite, was man noch machen sollte?
Also man sollte auf jeden Fall nicht der AfD die ganze Zeit den Gefallen tun und über jedes Stöckchen springen, was sie hinhält. Das ist in den letzten Jahren, glaube ich, da sind viele große Fehler in der Politik passiert, dass man die AfD auch in jede Talkshow einlädt. Gut, das ist eher ein Medienproblem, und groß sprechen lässt. Und ich hatte das Gefühl, viele Politiker und Politikerinnen haben sich von der AfD vor sich hertreiben lassen. Und diese Vorstellung der CDU, CSU, man macht den Kurs immer weiter nach rechts, weil man der AfD die Wähler wegnimmt, das ist ein Wunschtraum und das funktioniert nicht. Und da gibt es auch viele wissenschaftliche Studien zu, die das belegen können inzwischen. Es funktioniert nicht. Die AfD-Fans werden trotzdem weiter das Original wählen und man geht da nur der AfD in die Falle. Ich würde mir von allen in der Politik mehr Standhaftigkeit wünschen und mehr klare Kante und nicht immer diese Vorstellung, man redet mit denen und man nimmt die irgendwie ein und die werden sich dann schon entzaubern. Man muss aus meiner Sicht auch im Politikbetrieb da immer ganz klare Kante zeigen und denen nicht sozusagen geben, was man ihnen nicht geben muss, und da sehr standhaft bleiben.
Wenn man jetzt mal eigentlich in die Schulen fast schon schaut, bist du auch viel mit jungen Menschen, Jugendlichen im Austausch, nehme ich an?
Ja, absolut. Wir haben ja über 200 Stände im Jahr bei Festivals, Konzerten, Veranstaltungen. Da kommen natürlich sehr, sehr viele junge Leute zu uns an den Stand und wir sind auch immer so ein bisschen Kummerkasten. Die erzählen natürlich sehr, sehr viel aus ihrem Leben.
Ich habe mir oft überlegt, wie ist die beste Herangehensweise, dass man vor allem jungen Menschen gleich schon den Wert der Demokratie mitgibt und auch halt Bewusstsein schafft, was früher passiert ist und was keinesfalls wieder passieren darf. Ich glaube halt so nach 80 Jahren ist das ganze Wissen oder sagen wir mal die Erfahrung, das Nahbare, was wirklich einem Menschen passiert ist, irgendwo in Vergessenheit geraten. Wir wissen es aus Erzählungen und den noch Jüngeren. Wie hast du so das Gefühl, dass es bei denen ankommt? Meinst du, dass man vielleicht noch mehr historisch aufarbeiten sollte und die Bildung in so Kampagnen integrieren sollte?
Ja, das sind ja zwei, ich glaube, es gibt da zwei Ebenen. Einmal die historische mit dem historischen NS, der, ja, wie du schon sagst, selbstverständlich nicht in Vergessenheit geraten darf und ein mahnendes Beispiel ist, was letzten Endes passieren kann in einer Gesellschaft. Das wird ja aber auch in den Schulen, taucht das ja gut auf, würde ich sagen. Also es ist ja, es gibt ja keine Schule, wo das nicht vernünftig behandelt wird. Ich glaube eher, was zusätzlich fehlt, ist, dass man jungen Leuten erklärt, was würde passieren, wenn die AfD hier das Sagen hätte. Wie sähe dann diese Welt aus? Ich glaube, das machen sich viele gar nicht klar. Die AfD schafft es immer sehr gut, so an so kleinen Beispielen so rumzustänkern. Und alle fallen darauf rein und alle regen sich auf über irgendein Gendersternchen und glauben dann, die Welt bricht zusammen. Ne? Mhm. Aber dir passiert nichts, nur weil es irgendwo eine genderneutrale Toilette gibt. das ändert nichts an deinem Leben. Nur weil Schwule und Lesben heiraten, heißt das nicht, dass du deine Hetero-Hochzeit nicht machen kannst. Ne? Das muss man mal so ein bisschen in Relation setzen, dass die Leute verstehen, dass positive Veränderungen in der Welt nicht ihr Leben kaputt macht oder so. Das möchte die AfD ja so gern suggerieren, dass deine Welt zusammenbricht und die Grünen wollen dir dein Auto wegnehmen und dein Schnitzel. Das ist so nicht. Ja, du darfst weiter Fleisch essen, wenn du das möchtest. Aber hey, es gibt Leute, die finden es cool, vegan zu sein. Wo ist das Problem? Da macht die AfD sehr geschickt eine gesellschaftliche Polarisierung auf, die eigentlich gar nicht notwendig wäre. Ja? Und auf der anderen Seite muss man, glaube ich, jungen Leuten klar machen, wenn die AfD wirklich das Sagen hätte, dann wäre dein Lieblings-YouTuber wäre abgeschoben. Die 10 deiner Lieblingsbands, davon wären 9 verboten oder im Gefängnis. Und also was das eigentlich letzten Endes bedeuten würde, wenn es eine Welt gäbe, so wie der hartrechte AfD-Politiker sich das wünscht. Und das ist eine Frage der Kommunikation. Und man muss auf junge Leute, glaube ich, gut zugehen und Kommunikationswege finden, die ich natürlich auch noch nicht alle erfunden habe, sonst säße ich nicht hier, sondern hätte längst allen alles gesagt und wäre alles gut. Also die Art der Ansprache und der Kommunikation, wie kommuniziert man mit jungen Leuten, um ihnen Zusammenhänge klarzumachen? Das ist, glaube ich, die große Herausforderung dieses Jahrzehnts oder dieses Jahrhunderts, wenn man sogar will. Und da sind wir, glaube ich, auf sehr viel schlaue Menschen angewiesen, dass die da mit beitragen. Also hier YouTuber Rezo zum Beispiel, der hat ja ganz tolle Sachen gemacht und erreicht so viele junge Leute. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt mal irgendwie so ins Unreine gesprochen, die Nina Chuba würde auch mal irgendwie zu dem Thema das und das sagen und irgendwie einen coolen Podcast geben und die und so Leute, die wirklich Einfluss haben, ja, so in die Richtung, dann kann man, glaube ich, gesellschaftlich noch ganz schön was reißen, aber da müssen alle anpacken und man muss sich vorher ein paar schlaue Gedanken mit schlauen Leuten machen. Und wir versuchen mit unserer Kampagne ein winziges Puzzleteil bei dieser riesigen Aufgabe beizutragen, weil wir wissen, wir erreichen viele junge Leute, die auch wieder als Multiplikatoren hier arbeiten. Ne? Ist ja auch klar, wenn du in einer Schulklasse von 20 Kindern 15 hast, die AfD-Fan sind und den ganzen Tag rassistische Sachen von sich bringen, dann werden die 5 anderen das nicht einfach haben. Aber wenn du es schaffst, die Mehrheit zu stellen von Menschen, die auf die Demokratie vertrauen und Diskriminierung nicht zulassen, dann schafft man es, diese rechten und rechtsextremen Ideologien da sozusagen in die Ecke zu drängen, dass die eben nicht mehr so breit und nicht mehr so einflussreich sind. Ich habe jetzt sehr lange geantwortet. Tut mir leid, das musst du zur Not schneiden.
Nee, alles gut. Also ich finde es sehr, sehr gut. Auch ich finde es auch sehr schön zu sehen, deine Leidenschaft, dieses Brennen. Also
na klar, sonst würde ich das da nicht machen. Wir sind hier, um die Demokratie zu verteidigen. Wie gesagt, ich bin dafür angetreten und dann muss man es auch machen. Das ist ja nicht, ich arbeite hier nicht in der Sparkasse. So. Das ist für uns alle hier im Team klar und deshalb macht uns das auch allen so Spaß. Ne? Also es ist was anderes, ob du für irgendeine Firma arbeitest oder für eine Sache. Und wenn diese Sache auch noch eine gute Sache ist, dann geht das mit viel mehr Leichtigkeit, weil ja, wir haben hier schon auch sehr viel Arbeit und sehr viel Stress oft.
Ja, glaube ich dir.
Wäre ich jetzt hier bei Mercedes-Benz oder whatever, ich würde den ganzen Tag nur fluchen. Bei so viel Arbeit.
Bevor wir vielleicht zu dem nächsten oder zu dem Thema noch eins tiefer reingehen, davor noch mal die Frage, wie entwickelt man vielleicht auch so eine Leidenschaft für sowas? Also so das wirkliche Wissen, die Überzeugung für etwas, für eine Sache zu stehen?
Indem man mit 12 anfängt, Punkmusik zu hören und sich alle Texte aufmerksam durchliest und versteht, dass die mit vielen Sachen, die sagen, diese Bands recht haben. So war es bei mir.
Und da geht es ums Thema Verständnis, glaube ich. verstehen. Damals in der Schule, ich weiß nur so 8., 9., 10. Klasse, ich weiß nicht ganz genau, wo man das nochmal durchgemacht hat, Geschichte, die Nationalsozialismus, der Sozialsozialismus, ah, Wiederholung schnell. Ich weiß nur, damals in der Schule, also 8., 9., 10. Klasse ungefähr, im Geschichtsunterricht, wo man dann das Thema Nationalsozialismus durchgegangen sind und ich für mich einfach am Anfang nicht gewusst habe, um was es da wirklich geht, weil die Lehrer und Lehrerinnen eher so gefühlsneutral durchgegangen sind, das ist Teil des Plans, wir müssen es jetzt lernen, bla bla, wie auch immer. Und du, viele Worte, viele Themen, aber es kam bei mir nie so an, dass es wirklich so eine wichtige Grundeinstellung ist, wo man haben muss oder sollte. Was auch jetzt heute noch so viel Gewicht mitträgt. Deswegen glaube ich, dass da schon die ersten Steine falsch gelegt werden, vor allem in der Erziehung von den Eltern oder auch von den Lehrkräften, dass eben dieses Gewicht, diese Wichtigkeit nicht vermittelt wird. Wie siehst du das?
Okay, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, es ist halt die Frage, wie sehr will man da mit Schockmomenten arbeiten, um Leuten die Dringlichkeit des Themas klarzumachen. Ne? Also was mache ich? Lege ich irgendwelchen Achtklässlern einfach Bilder oder Videos von Holocaust-Opfern, die alle vergast wurden und zusammengestapelt wurden, hin? Ist das der richtige Weg? Oder wie geht man daran? Also bei mir war es schon so, dass ich damals die in der Tagesschau, damals gab es noch lineares Fernsehen, habe ich mitgekriegt, wie meine Eltern hier Tagesschau geguckt haben und da waren diese Bilder aus Rostock-Lichtenhagen, wo diese Unterkunft von Flüchtlingen war und da dieser Mob von Neonazis tagelang vor den Gebäuden gewütet hat und oben im Gebäude diese mehrere hundert Menschen noch waren und unten die Nazis die Molotow-Cocktails reingeschmissen haben. Das waren so Bilder, wo ich dachte, was ist denn da los, ohne da ein großes Verständnis für zu haben. Aber mir war schon klar, das geht nicht, dass man Menschen einfach anzündet so. Und diese Bilder haben mich schon, also die hatte ich noch so im Kopf und ich habe ein paar Jahre später oder viele Jahre später noch, gab es so eine Doku, The Truth Lies in Rostock heißt die. Da, das ist eine bestimmt 90 Minuten Doku über diese ganzen Pogrome, wie die sich entwickelt haben und wie der ein Helfer von den Flüchtlingen, der von der Stadt beauftragt war, sich um die zu kümmern, oben noch im Haus mit denen war und einem Kamerateam. Und er ruft die ganze Zeit die Polizei an und sagt, das Haus brennt unten, ihr müsst uns hier rausholen. Das waren schon für mich so bewegende Szenen, die ich da gesehen habe, wo ich dachte, okay, wenn es eine Ideologie gibt, in der es okay ist, Menschen anzuzünden, dann bin ich da dagegen. Mhm. Weil das so eindrücklich war, weil einfach klar war, wenn jetzt nicht was passiert, dann sterben die alle da oben. Aber so einen Moment, wie soll man den einfach mal so für junge Leute in der Schule erschaffen? Also da kannst du denen noch so viel Dokus zeigen und Texte hinlegen. Also wahrscheinlich, das ist eine hohe pädagogische Kunst, ein Thema, glaube ich, anzugehen und dabei klarzumachen, wie dringlich das ist. Und ich glaube, es geht oft darum, wie kriegt man das hin, den Leuten zu erklären, was hat das mit dir zu tun?
Mhm. Wie wirst du selbst damit negativ beeinflusst?
Genau, also warum sollte es dich interessieren? So, was hat das für eine Auswirkung in deinem echten Leben? Da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin meinte. Man müsste jungen Leuten mehr erklären, was bedeutet das? Was bedeutet es, ganz bis zum Ende gedacht, eine Machtübernahme in Anführungszeichen durch die AfD? Was heißt das in deinem Leben? Und ich glaube, dann kommt man langsam an den Punkt, dass die Leute denken, ach Moment mal, meine Freunde wären alle gar nicht mehr hier und ich dürfte nicht mehr die und die Musik hören und das wäre verboten. Ach, das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. So vielleicht. Mhm. Ja. Sind wir wieder bei der Frage. Es ist eine Frage der Kommunikation. Wie erreicht man Leute mit einer Message? Mhm.
Ja, vor allem mit dem Gefühl und mit dem Verständnis. Mhm. Welche Strategien oder Ideen haltet ihr dann für extrem wichtig, um Neonazis oder allgemein die rechtsextreme Szene oder die Netzwerke sichtbar zu machen und den Einfluss der rechten Community irgendwie zu beeinflussen oder zu begrenzen?
Ja, das hat, also wenn man es verkürzen will, hat das im Grunde zwei Ebenen. Die eine wäre Aufklärung, Recherche und so weiter, um rechtsextreme Netzwerke, Verbindungen und Events und Personen und so sichtbar zu machen und rauszufinden, wer sagt was, wer ist wo mit wem und so weiter, um überhaupt die Dramatik der Situation klarzukriegen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil. Wir machen ja jetzt nicht so die große Recherchearbeit, aber es gibt ganz viele schlaue Journalistinnen und Journalisten, es gibt Recherchekollektive, es gibt Antifa-Gruppen, die wirklich sehr viele Dinge rausfinden und Zusammenhänge öffentlich machen oder irgendwelche gehackten E-Mails veröffentlichen, wo dann Riesenskandale rauskommen. Da gibt es ja sehr viele Beispiele. Ganz oft, wenn man so Presseartikel liest, Skandal um den und den AfDler oder Nazi, dann, wenn man genau nachguckt, ist ganz, ganz oft am Ende die Quelle irgendwelche coolen Rechercheleute, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich diese Sachen rausgefunden haben. Weil der Verfassungsschutz wird uns nicht helfen. Der wird nicht bei irgendeinem Nazi-Treffen in den Büschen liegen und die Fotos machen. Das sind immer Rechercheleute, die da mit sehr viel Einsatz unter hohen Gefahren und mit wenig Anerkennung diese Arbeit machen. Das, finde ich, ist ein wichtiger Teil von Engagement gegen rechts. Und dann gibt es diesen Teil, den wir halt vor allem machen, dieses Menschen unterstützen und empowern, die sich gerade machen, die engagiert sind. Dass die nicht aufgeben, dass die weitermachen, dass die sich gesehen fühlen und eine öffentlich sichtbare Gegenposition einnehmen, auf die sich dann Menschen berufen können und sich ermutigt fühlen, mitzumachen. Und man sich nicht so alleine fühlt und diese... Manchmal hat man ja das Gefühl, wenn man die neuen Wahlergebnisse wieder sieht und so, dass man denkt, Mann, die sind ja überall, wir können jetzt aufhören, wir packen das nicht mehr vielleicht. Und dann gibt es aber so Lichtblicke wie diese Riesenproteste in Riesa oder diese Riesendemos, als Friedrich Merz da mit der AfD geklüngelt hat, wo Millionen Menschen auf der Straße dann waren plötzlich, wo die alle sichtbar auch waren. Und ich glaube, solche Sachen machen sehr vielen Menschen sehr viel Mut. Und das ist deshalb ganz wichtig und gut. Und deshalb machen wir mit Kein Bock auf Nazis sehr viel so. Wir hatten ja eine Kampagne Stabil bleiben, also dieses Unterstützen von Engagierten, denen den Rücken stärken.
So mit Blick auf die Uhr, ich habe jetzt noch so zwei, drei philosophische Fragen vielleicht sogar oder reflektierende Fragen, gell? Einfach so noch ein bisschen so eine gewisse Tiefe von dir rauszukitzeln. Wir haben jetzt vorher mit dem Thema des Anzündens, das ist mir jetzt noch, es gibt einen guten, leider weiß ich den Namen nicht mehr, jemand, der sein ganzes Lebenswerk nur der Moral widmet. Und deshalb ist mir vorher noch der Gedanke gekommen, auch mit Hinblick jetzt, die meisten Anschläge waren ja irgendwo in der Weihnachtszeit in Richtung Februar zu den Neuwahlen, wo ja ganz brutal viel irgendwo in den Medien drin war, kommuniziert wurde, was negativ läuft im Endeffekt, um dann eben irgendwo Stimmen in Richtung rechts zu geben, wo vielleicht, ich habe irgendwo gelesen, dass das mit Mannheim, dass da in Russland 2 Monate davor irgendwas recherchiert worden ist oder dass diese Begriffe im russischen, in der russischen Hemisphäre irgendwo gegoogelt beziehungsweise irgendwo getippt worden sind. Für mich persönlich hängt da einiges irgendwo zusammen, dass es alles so ein zusammengeklügeltes, ausgetüfteltes System ist, was dahinter läuft, dass wir immer mehr Richtung kommunistisch wählen und denken und handeln sollen oder tun. Was meinst du, in welche Richtung schlägt es vielleicht ein oder hängt da vielleicht wirklich was mit dem Ganzen zusammen?
Du meinst, wie sehr Russland versucht, politische Stimmung in Deutschland oder anderen westlichen Ländern zu beeinflussen. Genau. Ja, also keine Frage, Russland freut sich natürlich immer, wenn es in Gesellschaften im Westen Streit gibt und befeuert das total und befeuert auch mit seinen Bots die Polarisierung der Gesellschaft, auch zwischen rechts und links natürlich, und die feiern das. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja diese rechte Gewalt, die real da ist, und dass Russland versucht, aus ganz vielen Sachen, die irgendwie die Gesellschaft schocken oder spalten oder beides, politisches Kapital zu schlagen, steht außer Frage.
Und aufbauend auf den Gedanken jetzt, glaubst du, dass moralisches Handeln immer unabhängig von gesellschaftlichen Normen möglich ist, oder wird es meistens oder immer irgendwie aus politischer Lage geformt?
Jetzt wird es wirklich philosophisch. Na, also ich glaube, Gerechtigkeit ist einfach ein sehr hohes Gut, und wenn es nach mir geht, möchte ich, klar, das ist jetzt utopisch, aber ich finde, also das ist mein grundsätzlicher Gedanke, wie ich mir die Welt wünschen würde, dass jeder Mensch auf der Welt ein lebenswertes Leben führen kann in Ruhe und Frieden. Das fände ich stark. Und ich finde das gar nicht so abwegig, erstmal damit anzutreten. Dass das nicht morgen möglich sein wird, auch nicht in 10 Jahren, wahrscheinlich auch nicht in 100, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, man braucht ein Ziel und man braucht so einen moralischen Kompass. Und das wäre mein Wunsch, dass es eine gute Welt gibt, wo alle Menschen froh sein können zu leben und gut miteinander können. Und es gibt natürlich sehr viele Menschen auf der Welt, die das nicht wollen, sondern die wollen, dass es eskaliert und wollen, dass es knallt. Und rechte Strömungen sind natürlich ein ganz starker Teil davon, von diesem Polarisieren der Gesellschaft, von diesen Menschen gegeneinander aufbringen, dieses Menschen in besser und schlechter aufteilen. Und die können sterben, die lieber nicht. Und die sind gut, die sind schlecht, die sind schlau, die sind dumm. Das müsste ich mir einfach urteilen. Ja, und zwar, wir reden nicht über bewerten und urteilen, was das klingt so, ja, und dann gibt's Schulnoten. Wir reden hier von wertes und unwertes Leben. Kann weg, soll bleiben. Und das ist es einfach, was letzten Endes an einer rechtsextremen Ideologie steht. Am Ende dieser Ideologie. Am Ende dieser Ideologie steht, Person A wird umgebracht, Person B ist Aria oder whatever, und der darf hier in dieser Gesellschaft sein. Und die Vorstufen wird abgeschoben und so weiter. Ja, klar, das sind alles Vorstufen. Aber am Ende, wir haben es 33 bis 45 gesehen, was das letzte Ende dieser Ideologie bedeutet. Und das ist Mord und Totschlag und Großmachtsfantasien und eine unfassbare Barbarei. Und ich denke, wir sollten alles dafür tun, dass sowas nicht nochmal passiert.
Noch zwei Fragen.
Ey, du hast vorhin gesagt, 3 und 2 sind jetzt schon weg, aber na gut, lass ich mal gelten. Ich pass auf.
Um dem ganzen Rechtsruck entgegenzustehen, ja, wenn man im Alltag jetzt irgendwo vielleicht sogar alleine dasteht, dann braucht es ja extrem viel Mut. Was bedeutet Mut im Alltag, wenn man gegen Ungerechtigkeit und Extremismus Stellung bezieht?
Ja, ist natürlich extrem wichtig, aber ich verstehe auch, dass das, es hat natürlich sozusagen Folgen. Und ich weiß auch, wir sind natürlich sehr privilegiert. Wir sitzen hier in Kreuzberg mit unserem Büro. Ja, hier hat man keinen Stress mit Rechten. Aber deshalb können wir hier auch gar nicht so irgendwie rumjammern, ne? Aber wenn du jetzt in Bautzen dich auf den Marktplatz stellst und sagst, hey, ich bin für eine gerechte Gesellschaft, ich finde den ganzen Rechtsruck scheiße und ich stehe dafür ein, dass Menschen aller sexuellen Orientierung, aller Glaubensrichtungen hier ein freies, gutes Leben führen können, da machst du dir nicht nur Freunde mit. Und das ist was anderes, wenn man die Leute irgendwie, die Rechten, die Neonazis, jeden Tag trifft und die einem jeden Tag die Scheibe einschmeißen können oder nicht. Wir kriegen es ja sehr viel mit von Politikerinnen und Politikern, die krass angefeindet werden, denen die Scheiben am Auto eingeschlagen werden, weil sie sich engagieren für diese Gesellschaft. Das erfordert, also wie soll ich sagen, da erfordert Mut noch mehr Mut, nämlich dann diese Angriffe verbal wie auch zum Teil tätlich dann auch auszuhalten. Und das ist auf jeden Fall nicht leicht und eine schwere Last. Und wie gesagt, deshalb ist ja auch ein Teil von unserer Arbeit, dass wir so Mut machen wollen, dass die Leute nicht aufgeben, trotz all dem Hass, der auf sie einschlägt. Auf manchem mal mehr, mal weniger. Aber der ist ja nun mal da. Also einerseits virtuell im Netz extrem viel, aber je provinzieller es wird, desto mehr auch im realen Leben. Und klar, da gibt es dann Leute, die sich fragen, ob es das wert ist oder ob sie nicht lieber doch wegziehen. Und das ist schon sehr bitter.
Und um dem ganzen Podcast, der langsam Richtung Ende geht, nochmal was Positives zu geben, hast du nochmal irgendwie eine Geschichte, die du gerne erzählen möchtest, die du ganz gern so als Inspiration vielleicht hernimmst oder als Mutmacher?
Da habe ich sehr viele. Also erstmal, ich mache gleich zwei Geschichten für dich, Jack. Aber also eine ganz kurz, diese Proteste da in Riesa zum Beispiel gegen den AfD-Bundesparteitag. Ich fand, das war wirklich ein tolles Beispiel, wie wahnsinnig viele Leute in die Provinz gefahren sind, um da ein starkes Zeichen zu setzen. Es war eine riesige logistische und auch finanzielle Organisation, die da stattfinden musste, um all diese Menschen da hinzukriegen. Und es war ein wahnsinniger Tag für die Demokratie, finde ich, und ein richtig starkes, tolles Zeichen. Aber dann gibt es auch so kleine Sachen. Also ich war letztens bei einem kleinen Jugendzentrum in der Nähe von Hamburg. Die hatten die Wochen vorher immer wieder so Hakenkreuzschmierereien und so weiter. Und dann wurde das ganze Jugendzentrum angezündet. Die Hälfte ist abgebrannt, der Rest ist nicht mehr, kann man nicht mehr drin arbeiten, weil alles auch noch voller Rauch ist und gesperrt und so. Wo ich dachte so, ja, krass, das geht jetzt los, dass die Nazis schauen, wo sind die Orte, die wir fertig machen können. Und wir waren dann auch da und haben ein Video gemacht und es gab so einen Spendenaufruf. Und dann haben die sich kurz Zeit später nochmal bei uns gemeldet und meinten, ey, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Wir haben 50.000 Euro Spenden bekommen. Es haben sich super viele Leute gemeldet aus dem Ort, die meinten, hey, ich bin 40, ich habe zwei Kinder. Ich habe mit eurem Jugendzentrum sozusagen nichts zu tun. Also meine Kinder sind noch zu klein. Aber als ich 16 war, da war ich da auch immer. Ich finde das voll krass hier. Ich komme vorbei, ich helfe. Ich bin Schreiner, ich könnte euch die Tür bauen und so. Also diese Solidaritätswelle, die dann kam innerhalb dieses Ortes, Bagdeheide ist das bei Hamburg, das fand ich schon sehr beeindruckend, dass dann im Ort plötzlich super viele Leute gesehen haben, boah, da passiert Mist und ich versuche jetzt da irgendwie zu helfen. Das würde ich mir noch viel öfter wünschen in der Gesellschaft, dass man solidarisch ist miteinander, dass man sieht, jemand, da geht es ja nicht nur um den Nazi-Angriff, also da sieht man sieht irgendwie, jemand ist in Not, ich versuche dem auf meine Art zu helfen. Ich gebe, was ich kann. Ich kann gut Häuser bauen, ich baue da eine Mauer, ich habe eine Werbeagentur, ich gebe euch das und das oder so. Solche Dinge finde ich dann immer sehr schön. Im Internet würde man sagen, gibt es ja immer diese Videos und dann Faith in Humanity Restored. Ne, ich weiß gar nicht, was da die deutsche Formulierung wäre, irgendwie. Das Gute in den Menschen sieht man doch noch. Über sowas freue ich mich immer voll. Und ich merke auch immer wieder an den ganzen Leuten, die sich bei uns melden, die Welt ist weit weg von verloren. Wir haben gerade harte Zeiten, aber es gibt extrem viele Leute da draußen, die weiter am Start sind, die stabil bleiben und nicht aufgeben. Und ich finde, wenn wir alle hier weiter dabei bleiben, dann können wir, glaube ich, noch ganz viel reißen in dieser Gesellschaft.
Großartige Geschichte und sehr inspirierend.
Kein Problem, Jack.
Cool. Meine Abschlussfrage ist nämlich.
Hey, das ist die fünfte!
Davor habe ich gesagt, möchtest du eine Geschichte erzählen? Das ist keine Frage.
Hast du mir untergejubelt? Na gut.
Genau. Du, ich bin ja Fotograf, wie man unschwer erkennt. Wenn du einem Fremden durch deinen Sucher, quasi durch die Teleobjektiv, gell, kannst du dir vorstellen, wenn du einem Fremden deine Welt oder einen Teil von deiner Welt zeigen könntest, was würdest du durch diese Kamera, wo würdest du hin telefotografieren?
Was meinst du mit meiner Welt?
Deine Welt, also das, was du jemand anderen zeigen möchtest, um da was mitzugeben.
Ah, okay. Ja, dann würde ich die Kamera auf jeden Fall mitnehmen zur nächsten großen Protestaktion gegen rechts, gegen AfD. Ich habe immer das Gefühl, das sind wirklich Momente, wenn man real auf der Straße ist mit Leuten und laut ist und sichtbar. Da, also, ich war in meinem Leben schon wirklich auf sehr vielen Protestveranstaltungen. Aber für mich ist das immer noch so ein Gänsehautmoment. Also da, zum Beispiel jetzt in Riesa, das war wirklich, das war ein krasses Gefühl. Da hat man wirklich das Gefühl, man ist hier, hier wird so ein Teil Geschichte gerade gemacht und man ist da dabei. Und ich finde solche Events, nicht irgendeine Facebook-Kommentarspalte, irgend so ein Shit, sondern im echten Leben auf der Straße stehen und klar machen, wir sind da, wir sind sauer, wir sind laut, das finde ich wirklich immer sehr bewegend und das ist ein wichtiges Erlebnis, auch gerade für junge Leute, um das Gefühl zu haben, man kann hier was verändern, man ist nicht allein und es gibt super viel zu tun. Ja, da würde ich den mit hinnehmen.
Super, also eigentlich mehr so eine Videokamera mit Ton.
Naja, du, wenn du Fotograf bist, du kennst ja auch bestimmt viel Protestfotografie. Ich finde, es gibt schon sehr viel so absolut wahnsinnig absolut ikonische Protestbilder, die, also ziehst du ja vom Vietnamkrieg bis heute, ne, gibt es ja wahnsinnig viel Bilder, die durch die Welt gegangen sind und ganze Protestbewegungen begleitet haben. Ne? Also bestes Beispiel ist, glaube ich, echt absolut das Bild aus Vietnam mit diesen Kindern, die da wegrennen vor den Napalmbomben. Dieses Bild hat ja wahnsinnig diese Protestbewegung geprägt damals gegen den Krieg. Und ich glaube, also wir würden es auch mit Fotografie hinkriegen. Kommt auch an, was deine Kamera so kann.
Bin ich bei dir. Ich habe Profi-Equipment, das kann alles. Ja, super. Joshi, vielen lieben Dank für deine Zeit. The stage is yours, die letzten Worte, wenn du möchtest. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das tolle Gespräch und für die Impulse.
Ja, das war sehr angenehm, Jack. Vielen Dank. Letzte Worte. Oh Mann, ich kann wieder philosophisch werden. Ich muss wirklich sagen, es hilft alles nichts, auch wenn das manchmal echt schwierig und düster aussieht und man sich wieder über die nächsten Umfragewerte so wahnsinnig ärgert. Man muss sich einfach fragen, in was für einer Welt wollen wir leben? Und wenn das eine Welt ist, die gut ist und in der Menschen gerne leben und niemand auf seiner Terrasse in Kassel erschossen werden soll, dann muss man sich ab und zu einfach gerade machen. Und das ist gar keine Lebensaufgabe, wo man tagtäglich immer was tun muss. Ich glaube, es reicht, wenn ganz viele Leute im richtigen Moment klar machen, auf welcher Seite sie stehen und dann wären wir schon einen Riesenschritt voran.
Und das war's schon wieder mit der heutigen Folge vom Jackpot. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn. Es hilft nicht nur mir und meiner Show, sondern es hilft auch anderen Menschen, diesen Podcast besser und schneller zu finden. Bleibt neugierig, bleibt kritisch und wir sehen uns dann in der nächsten Episode vom Jackpot. Mach's gut, euer Jack.
Bei uns geht es um mehr als Bilder. Es geht um echte Geschichten von Athleten, Abenteurern und Persönlichkeiten, die sichtbar werden wollen. Der Fotograf Jack begleitet Projekte mit Reportagen und Dokumentationen authentisch, nahbar und mit einem besonderen Blick fürs Wesentliche. Sein Podcast Jackpot zeigt, warum ihm das so wichtig ist, Menschen eine Bühne geben, ihre Träume, ihre Leidenschaft und ihre Visionen festhalten für Sponsoren, Partner und alle, die inspirieren wollen. Wer professionelle Kommunikation nach außen sucht, wer zeigen möchte, wofür er brennt, findet in Jack's Corner den richtigen Partner. JacksCorner.de